Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Zwei-Welten-Podcasts mit mir, Samuel, und dir.
Ja, der Lukas ist auch wieder dabei. Moin.
Ich freue mich, dich zu sehen, Lukas. Leben zwei Welten, keiner wirklich kann. Wir wollen heute über das Thema Nähe und Distanz sprechen. Mhm. Ich habe in meinem FSJ einen Persönlichkeitstest gemacht. Und da gab es so verschiedene Paare, ne, die sich so gegenüberstehen. Und ein Paar davon war Nähe und Distanz. Da gab es zum Beispiel auch Freiheit und Sicherheit, aber darüber haben wir auch zum Teil schon gesprochen. Ich würde gerne mit dir heute über Nähe und Distanz sprechen, weil, weißt, bei mir kam da fast das Krasseste beim Thema Distanz raus, was man so bekommen kann in diesem Test.
Was heißt das?
Naja, das heißt, dass mir in meinem Leben Distanz anscheinend sehr wichtig ist. Und manchmal werde ich auch als, lustigerweise, so, wenn ich ein Tier wäre, wäre ich ein Wolf.
Ein einsamer Wolf.
Einsamer Wolf, genau.
Aber die gehen doch eigentlich im Rudel, oder nicht?
Ja, aber ich wäre so ein einsamer Wolf.
Aber sagt man so, gell?
Ich wäre so ein einsamer Wolf.
Einsamer Wolf, okay, der seine eigenen Wege zieht.
Genau, diese Distanz, also diese Sache zwischen Nähe und Distanz. Und ich habe bei mir, als ich den Test gemacht habe, ging bei mir so viel auf. Ah, so bin ich und so sind andere Leute, dass es mir sehr geholfen hat, andere Leute zu verstehen, die eher auf dem Bereich Nähe, also nähebedürftige Menschen sind. Ich war vorher da gar nicht so sensibel und wollte da mit dir mal drüber reden. Wir können jetzt den Test jetzt nicht machen, das waren viele, viele Fragen. Aber wenn ich dich jetzt mal frage, Lukas, bist du eher tendenziell ein Nähetyp oder ein distanzierter Typ?
Boah, das ist eine Frage, Samuel. Boah. Also, zwei Ebenen. Die tiefste Ebene in mir drin sagt Nähe. Ganz tief in mir drin sagt es, ich habe ein Grundbedürfnis und ein Bedürfnis nach Nähe und Verbundenheit mit Menschen, aber eben halt auch mit Gott. Und äußerlich, auf der äußeren Ebene, ich nenne es mal die Welt der Formen, also alles, was sich so im Äußeren abspielt, das ist eher tatsächlich, erlebe ich mich selbst oft eher als distanziert. Und das eine spiegelt das andere. Also wenn ich hier ganz viel in der Welt unterwegs bin und eher das Gefühl der Distanz verspüre, steigt in mir der Wunsch nach Nähe und Verbundenheit eigentlich. Ah. Aber ich kann es nicht erreichen im Außen. Es ist irgendwie nicht möglich, nicht so richtig drin. Und auf der anderen Seite, wenn in mir drin das Gefühl auftaucht von wegen, ich fühle mich nicht verbunden, irgendwie mit irgendwas, irgendwie fehlt mir das, dann ploppt es aus, dass ich im Außen dann auch das irgendwie versuche herzustellen, die Verbindung und die Nähe mit irgendjemandem. In der Regel ist es dann meine Frau, wo ich dann sage, ich brauche deine Nähe. Ich fühle mich nicht mehr richtig verbunden.
Ah, das ist interessant. Das ist für mich auch ein interessanter Gedanke. So, das ist wie so ein Ausgleich, innen und außen, oder? Das ist so, wenn das eine fehlt, wird das andere ein bisschen kompensiert dadurch, eventuell.
Ganz genau.
Aber du bist ja auch jemand, hast du mir zumindest erzählt, der ja ab und zu mal alleine auch mal auf eine Insel fährt und dort mal ein bisschen. das klingt ist krass, aber wenn man an der Nordsee wohnt, ist es nicht so wild.
Auf eine ostfriesische Insel. Ja, ganz genau. Ja, total.
Genau, du fliegst jetzt nicht nach Madagaskar, aber du fliegst, du fliegst nicht. Du läufst, du fährst, wie ist das?
Ja, ich tue mit der Fähre einfach,
Okay. Rüber. Du fährst mit der Fähre auf eine einsame Insel. Ist die einsam oder sind da ab und zu mal Leute?
Nee, da sind tatsächlich auch recht viele Leute. Also wenn du jetzt auf so eine Hotspot-Insel fährst, meistens alles am Ende des Tages. Aber ich mag Borkum sehr gerne. So, das ist natürlich eine Touri, ist klar. Aber du kannst dadurch dein Fahrrad schnappen. Mit deinem E-Bike kannst du ruckzuck an irgendwelche Ecken fahren, wo eben nicht so viele Leute sind oder du auch ganz alleine in den Dünen sitzt.
Und das machst du wahrscheinlich?
Ja. Ja, das brauche ich auch. Ist mir irgendwie ganz wichtig. Also nicht um, ja doch, also manchmal, wenn mir das irgendwie vielleicht, wie soll ich das ausdrücken? Ich kann sehr gut mit mir selbst verbunden sein, auch in der Stille und in der Einsamkeit. Gerade dann kommt das so hoch, dass ich dann so in mir selber mich auch sehr wohlfühlen kann und mich sehr verbunden fühlen kann mit dem einfach Dasein. Das hier bin ich und das ist schön.
Das finde ich sehr spannend. Das finde ich auch eine mega wichtige Eigenschaft als Mensch, dass du es aushältst mit dir selbst.
Ja, wie ist das bei dir? Kannst du dich gut aushalten selbst?
Wir haben letztens darüber gesprochen, dass ich manchmal lange Pausen mache.
Das war jetzt eine sehr ausdrucksstarke Pause. Musst du fast nicht mit Inhalt füllen.
Ah, okay. Obwohl sie ist nicht so deutlich wahrscheinlich, wie sie rübergekommen ist, weil ich bin mir nicht sicher. Mhm. Ich, ich sage, das zum Beispiel meiner Frau oder anderen Leuten schon, dass ich sehr gern oft auch alleine sein möchte. Also, dass ich das brauche. Und es ist mir früher, ist mir das auch schon aufgefallen, so bei christlichen Jugendfreizeiten oder irgendwas, dass es da immer einen Punkt gab, wo das mir zu viel war. Wo ich dann, also jetzt im Nachhinein konnte ich das erst reflektieren. Ich dachte so währenddessen, okay, was ist jetzt los? So, da habe ich immer so gemerkt, okay, nee, jetzt muss ich mal weg. Muss ich mal über mich nachdenken oder jetzt brauche ich mal Ruhe. Das fand ich sehr interessant. Deswegen, ich glaube, braucht es schon viel Zeit. Ja, aber das ist nicht ganz deine Frage gewesen. Allein, sondern die Frage ist dann, kann ich es mit mir aushalten? Glaube schon. Ich glaube aber auch, jetzt nicht so, ich sage es manchmal, das ist schwierig, es ist eine Ambivalenz. So, es ist eine Ambivalenz.
Es muss ja auch nicht eindeutig sein.
Ja, genau, ich glaube,
es ist auch immer situationsabhängig. Also es gibt Tage, da würde ich auch sagen, oh nee, ich möchte jetzt nicht alleine sein. Es gibt es so. Und dann gibt es auch wieder Phasen, wo ich so denke, boah, ich könnte jetzt hier 2 Monate gefühlt, lasst mich in der Einsamkeit hausen.
Na genau, das Gefühl kenne ich gut. Einfach sagen, lass mich einfach mal 2 Wochen alle in Ruhe. Und dann merkst du halt nach 2 Stunden, nee, auch nicht. Das ist auch nicht. Also ich glaube schon, auch ich zum Beispiel, wenn ich bei großen Veranstaltungen bin heute auf der Bühne, merke ich, dass es mir ganz viel Kraft auch gibt. Und dass es jetzt nicht etwas ist, ich komme abends nach Hause und es ist alles so overflowig. Ganz anders, wie das war bei diesen Freizeiten. Ne? Ich merke das tatsächlich, wenn ich intensivere Beziehungen habe. Also zum Beispiel, bist mit weniger Leuten und du hast viel tiefere Gespräche oder so. Ne? Das ist dann was, wo ich merke, okay, das arbeitet mehr an mir, das kann ich nicht so wegkompensieren oder wie auch immer. Da brauche ich dann schon meine Ruhe. Aber gerade wenn ich dann so bei Konzerten war, wo mir ja oft auch bei größeren Events dann doch eher, man spielt sein Konzert und man hat viele Eindrücke, aber oft auch oberflächliche Eindrücke, muss man ja ehrlicherweise sagen. Und danach hast du ein bisschen Gespräche am Merch-Tisch oder so, aber jetzt keine wirklich langen, intensiven, tiefen Gespräche. Dass ich dann merke, dass das mir eigentlich Kraft gibt und Energie gibt, das finde ich spannend. Das ist dann nicht so, dass ich sage, ich brauche jetzt viel Ruhe oder so. Das ist dann eher so nach einem intensiven Gesprächsabend oder so. Ich denke, oh.
Echt?
Oder nach
also nach jedem Podcast mit mir.
Nein, aber nach so einem Mentoring zum Beispiel, wenn ich beim Mentoring bin, merke ich so, man spricht so 4 Stunden mit einer Person, dann merke ich so.
Ah ja, okay. Boah, das ist aber krass. Das habe ich jetzt so auch noch nicht gehabt, ein Mentoring. So 4 Stunden am Stück über irgendwas Tiefes reden oder so. Selbst ein Therapiesetting ist ja meistens immer nur maximal 90 Minuten.
Ja, mein Kopf macht dann bumm. Aber vielleicht ist es auch zu viel. 4 Stunden. Das kann sein. Naja, aber zu deiner Sache, die du gerade gesagt hast, auf jeden Fall nach dem Podcast merke ich, dass ich was gemacht habe.
Ah, okay.
Du nicht?
Ja. Tatsächlich, kommt ein bisschen drauf an. Also eigentlich, nee. Also es ist, ja und nein. Also mir tut es eigentlich eher gut. Sondern so, ne? Also im Sinne von, es zieht mir keine Energie, sondern es freut mich, dass ich über tiefe Dinge reden konnte. Es ist eher eine Entlastung dann. Es fühlt sich an wie eine Entlastung.
Ja, bei mir ist es beides. Also es fühlt sich gut an, aber es ist auch so, das kostet mich auch was.
Ja? Okay. Ah, witzig. Ja, vielleicht auch einfach, weil ich sitze halt hier und lass einfach so mein Inneres sprechen. Und ich glaube, wenn ich mich jetzt krass vorbereiten würde und jedes Mal muss ich gucken, darauf achten, was sage ich jetzt und so. Und mich auf ein Thema vorbereiten. Und dann sitze ich auch mit so einer Anspannung hier und das würde mir extrem viel Energie ziehen. Aber ich hatte das, glaube ich, schon mal in einer Podcast-Folge irgendwo gesagt, dass ich in der Therapie gelernt habe, genau das aufzugeben. Mich eben nicht immer auf jedes Gespräch vorzubereiten, wie dolle. Es kommt natürlich immer drauf an, ist das beruflicher Kontext, privat, wie auch immer. Aber ich war so, dass ich mich sogar im Privaten immer drauf vorbereitet habe. Auf jedes Gespräch, irgendwie im Kopf was durchgespielt habe. Ey, in der Interaktion mit der und der Person kann ich das und das sagen, dann das und das noch nachlesen. Wie ein Bekloppter. Also ich war permanent überfordert, aber in meinem Kopf furchtbar. Und in der Therapie habe ich gelernt, wie es ist, sich einfach dahin zu setzen und 45 Minuten mit der Therapeutin zu reden und gucken, was hochkommt. Krass. Und das zu kultivieren, dass irgendwann, habe ich das geliebt? Irgendwann dachte ich mir, boah, das ist ja gar nicht anstrengend, jetzt hier zur Therapie zu fahren. Ich fand es immer so anstrengend, weil ich mich immer vorbereitet habe, ohne Ende.
Ganz spannender Punkt, weil genau das mache ich. Also bei ganz vielen Gesprächen, natürlich jetzt Ich wollte gerade sagen, okay, Lukas, heute Abend moderierst du die Tagesschau. Dann ist es natürlich schlecht, reinzugehen.
Oh, Leute. Ja, Leute. Guck mal, was kommt aus mir heraus. Ne?
Heute ist nichts passiert, so schönen Abend noch, genau. Tschüss, nehmt euch ein Bier, Prost.
Ja, nee, das ist klar, ne? Ihr wisst ja, was ich meine, ne?
Ja, klar. So. Hätte ich gerade lustig, so. So ein Tagesthemen-Moderator, der sich nicht vorbereitet. So, Jungs und Mädels, machen wir heute. Naja, dass ich mich sehr oft auch vorbereite, natürlich, wenn du merkst, okay, es ist ein Gespräch, das davon hängt irgendwie viel ab oder das ist ein problemorientiertes Gespräch,
ja,
dann bereitet man sich natürlich mehr vor. Aber auch so bei normalen Gesprächen würde ich schon sagen, dass ich da vorher mir kurz nochmal Gedanken drüber mache.
Mhm.
Und du gehst da wirklich so.
Mittlerweile ja. Und das ist wirklich sehr entlastend. Und es ist wirklich auch sehr schön. Ich sag dir auch warum, Samuel. Weil ich habe das Gefühl, ich kann auf die Situation frei reagieren, was in meinem Herzen ist. So. Also was resoniert mit mir, wenn du was sagst, sprichst. Und dann kommen diese Dinge einfach raus. Und ich habe gelernt für mich, dass eben genau das Wahrheit ist, was man spricht. Also aus der Situation heraus zu sprechen. Die Wahrheit jetzt weniger, ne, Fakt, mäßig orientiert, weil das, was man sagt, soll natürlich schon stimmen. Also es soll eine Richtigkeit haben. Wahrheit in dem Sinne, dass ich es meine, was ich sage. Ja,
also Ehrlichkeit.
Genau.
Dass du in dem Moment, wo du das sagst.
Genau, dass ich auch das selbst erfahren und erlebt habe, dass ich hier nicht einfach irgendwas Konstruiertes erzähle. Ja. Und das ist meine Überzeugung, Samuel. Das sind die besten Gespräche, die dann stattfinden.
Naja, weil es nicht durch einen Filter durchgeht. Durch einen Filter wie könnte die Person das jetzt denken? Kommt es richtig an?
Genau.
Setze ich jetzt eine gute Pointe? Keine Ahnung.
Ja. Genau. Also es ist eine große Freiheit, die da entsteht. Und sich dann so auch mal zu reden, was da so gerade passiert, ist einfach, ach, das resoniert dann mit dem anderen auch. Und dann, das ist eigentlich die schöne Begegnung, die tief geht. Als wenn ich mich mit einem Freund zusammensetze und mir denke, was muss ich jetzt sagen oder was kann ich sagen? So, da steckt ja schon eine Blockade drin und dann kann das nicht fließen und so. Ne?
Ja, auch zum Thema Nähe und Distanz. Ne? Wenn du jetzt mit jemandem sprichst und merkst, da ist eigentlich immer ein doppelter Boden oder da ist immer so eine Zurückhaltung. Also mir ging das im Mentoring zum Beispiel so die ersten Jahre. Also ich bin ja schon länger im Mentoring. Dass da immer auch so schon irgendwie ein doppelter Boden mit lief. Mhm. Oder auch zum Teil noch läuft. Und ich finde es sehr interessant, weil ich glaube, dass dieses Casting-Show-Game mich da ganz schön gebrandmarkt hat, sagen wir mal so. Weil mir sofort gesagt wurde, jedes Wort, was du sagst, kann im Zweifel gegen dich verwendet werden.
Genau.
Halt deinen Mund so. So im Zweifel, sag einfach lieber nichts. Und wenn du was sagst, denk sehr gut darüber nach. Oder vielleicht auch so politische Überkorrekt, dass du wirklich, dass niemand irgendwas sagen kann. Aber was sagst du dann? Das ist ja auch oft die Kritik an Politikern, ne? Wenn man dann sagt, ja, die Aussage ist so belanglos. Naja, wenn sie bei jeder Aussage, die nicht belanglos ist, an Pranger gestellt werden, ja, dann würde ich das auch so machen. Oder?
Also, ja, ich würde jetzt mal christlich argumentieren und sagen, ich vertraue darauf, dass der Geist Gottes in mir ist. Ich vertraue darauf, dass ich mit Gott verbunden bin und ich vertraue darauf, dass Gott auch durch mich sprechen kann, indem er mir Dinge in mein Herz legt und die ich ausspreche. Und wenn ich meinen Verstand ausschalte und mein Herz sprechen lasse, dann glaube ich, kann das, was aus meinem Mund kommt, mehr Wahrheit sein oder ist mehr Wahrheit, als das, wenn ich das durch einen Filter, nämlich durch meinen Verstand laufen lasse. Und wenn du dann die Dinge sagst, die dann aus deinem Herzen kommen, dann resonieren die immer. Ich glaube aber, wenn der Geist Gottes am Werk ist, dann wird das immer das Richtige sein, was du an dem Moment auch dann sagst. Es wird immer das Richtige und das Passende sein. Selbst wenn du dich objektiv, äußerlich in die Scheiße reitest, ist es trotzdem Wahrheit, was du sprichst. Und die große spannende Frage ist, was ist dir mehr wert? Wahrheit oder Political Correctness?
Natürlich Wahrheit. Aber ich habe eine Systemkritik.
Das ist schwierig zu sagen, aber sag mal, Systemkritik.
Ich habe eine Systemkritik zwischen deinem Herz und deinem Kopf. Ja. Ich glaube, da gibt es noch was.
Mhm.
Nämlich der Bauch. Und ich glaube, das, von was du als Herz sprichst, geht immer schnell Richtung Bauch, finde ich. Also nach meiner Vorstellung, Kopf ist klar, denken, ne? Oder?
Ich glaube, ich muss noch ein bisschen konkretisieren, weil die Gedanken, die du hast, entspringen ja auch deinem Herzen. Also die Gedanken, die du hast, kommen ja auch aus deinem Herzen.
Okay.
Was mit Verstand meine ich, dass etwas verstandisieren, ich habe diese Vokabel mal eingeführt, dass du aktiv nachdenkst, was könnte denn passieren, wenn ich jetzt jenes oder dieses sage? Oder dass du aktiv, also dass du quasi deine Antwort, die du gibst, immer ausrichtest auf das Außen, auf dein Wirken, letzten Endes ego-basiertes Denken, wenn du so willst. Das ist ein Unterschied.
Also was ich eigentlich sagen wollte, war noch so diese Unterscheidung zu machen. Herzensentscheidungen sind für mich Entscheidungen, die kommen, also die haben zwei Zuläufe. Aus dem Kopf und aus dem Bauch. Und Bauch ist bei mir so dieses, wo du sagst, was du eher als Herz, glaube ich, einordnest. Da ist etwas, da fühle ich etwas, da kommt etwas, was ich gar nicht noch richtig, wo ich was noch gar nicht so richtig zuordnen kann. Für mich ist das Herz eigentlich die Entscheidungsinstanz. Ja? Und für mich ist beides schlecht. Wenn ich nur Bauch, also nur so, ich fühle gerade, das haben wir auch, das haben wir auch in Vokabeln schon, fühle ich gerade nicht. Ne?
Stimmt, ja, ist oft Bauchgefühl, ja.
Ist nur Bauch und oft so Kopf sagt halt, ja, fühle ich mich ganz schlecht dabei, aber wir machen das jetzt, weil das ist logisch. Mhm. Und für mich ist eigentlich eine gute Entscheidung, eine Herzensentscheidung. Und dann zu sagen, okay, ich wege beides ab. Das hat mir jetzt irgendwie noch ein bisschen gefehlt. Weil sonst ist so Herz und Kopf, ja, für mich ist das Herz eher so dieses Entscheidende und es sollte beides einbeziehen. So möchte ich oder so versuche ich zumindest zu leben.
Das ist sehr spannend. Also sehr spannend. Ich habe das erlebt mit dem Verstand, als ich würde mich beschreiben, ich habe früher sehr viel nur aus dem Verstand gelebt, meine Entscheidung aus dem Verstand getroffen, viel nachgedacht und das ist ganz schön anstrengend. Also wenn deine komplette Energie immer nur auf deinem Kopf beruht oder du nur am Nachdenken bist und ein endloses Rauschen in deinem Kopf ist,
ja.
Als ich den Ausschalter kennengelernt habe, dass das geht, wupp, rutschte meine Aufmerksamkeit in mein Herz. Oh. Und diese Unterscheidung auch wahrzunehmen, was ist jetzt Gedanken, die dein Verstand, dein Ego-Verstand projizieren oder erstellen und was kommt wirklich aus der Tiefe deines Herzens, welche Gedanken. Diese Unterscheidung auch mal wahrzunehmen, ist eine meditative Übung und das kann man wahrnehmen, kann man lernen. Also wenn ich hier jetzt jeden Abend so 30 Minuten hier einfach nur sitze auf meinem Kissen und still werde und einfach nur beobachte, was in mir drin vorgeht, dann nehme ich die Gedanken wahr und dann irgendwann bekomme ich so eine Antenne dafür, okay, welche Gedanken sind wirklich gerade mein Ego-Verstand und welche Gedanken kommen gerade aus einer tieferen Ebene in mir. Diese Unterscheidung mal wahrzunehmen, super.
Das ist richtig gut und ich glaube, ich habe da einen Punkt, der mich immer davon abhält, ist der Aktionismus. Ja? Wenn du dann halt sagst, okay, ich muss irgendwas machen,
ja.
Ich muss jetzt was tun. Also das ist Stille aushalten, ist gar nicht so einfach. Ich finde, wo ich es merke, ist bei körperlicher, monotoner Arbeit. So, das kann zum Beispiel auch Joggen sein, aber was macht man beim Joggen? Das sehe ich zumindest manchmal. Podcast hören. Musik rein. Das ist auch wieder schlecht. Oder wo ich richtig gemerkt habe, jetzt komme ich zu dem, was eigentlich meinem Herz vorgeht, war, als ich jetzt im Zuge von einer Baustelle, sozusagen bei uns, keine Ahnung, 200 Ziegel hochgetragen habe, von einem Punkt zum Haus hoch. Ja, aber hey.
Ja, gut.
In die Etage rein. Und da
cool ist.
Naja, ich habe ja nicht alle auf einmal getragen. Alle einzeln.
Ja, klar.
So, oder zwei, drei zusammen. Und das war so eine richtig schöne, da musst du jetzt nicht so viel nachdenken, Arbeit. Ne? Du wusstest, okay, oben ist eine Palette, unten ist eine Palette und die ist voll, oben die ist leer, das muss andersrum sein. So. Und dann machst du das und dann währenddessen ich das gemacht habe, habe ich gemerkt, oh, jetzt komme ich zu den Sachen, die mir eigentlich wirklich wichtig sind. Aber ich finde es voll gut, wie du das kannst, dass du sagst, ich machst du es jeden Tag? 30 Minuten?
Ja, also ich in der Regel ja. Kommt selten was dazwischen, aber jeden Abend bevor ich schlafen gehe, 30 Minuten ungefähr, kann auch manchmal 40 sein, manchmal sind es 20 Minuten, also es variiert ein bisschen, mach manchmal eine Kerze an, manchmal sitze ich auch einfach nur im Dunkeln und jetzt, weißt du was, ich sag mal, das Allerschönste ist sogar, wenn es dunkel um dich ist und du machst dir sogar noch Oropax in die Ohren und dann sitzt du da und hörst nichts und siehst nichts und in dieser Wahrnehmung zu sein, das ist das Beste. Ich liebe das. Ich liebe das. Ich liebe das. Oder auch im Bett zu liegen, beim Einschlafen, Augen zu, dunkel und Oropax rein, nichts hören, nichts sehen und dann bist du ganz in der Wahrnehmung deines Körpers. Dein Herzschlag kannst du sogar deinen Herzschlag hören, innerlich hören. Oh, Junge, das ist so cool. Und dann stellst du dir Fragen über Gott, Samuel. Dann stellst du dir Fragen innerlich über Gott. Das ist unfassbar. Es ist ein anderes Level, sag ich dir. Das ist der Hammer.
Willst du kurz Cut machen? Ich muss auf Toilette.
Achso, okay. Vielleicht ich dachte schon, was klappt dir da hier? Ja, so ist das aber, liebe Freunde. Der Samuel ist wieder auf Klo. Ich glaube, ich werde einfach hier ein bisschen weiter erzählen. Also macht das mal, wenn ihr in die Stille gehen wollt. Nehmt euch Oropax. packt sie euch in die Ohren und dann Stille, keine Ahnung, am besten noch abdunkeln und dann Augen zu und dann horcht ihr einfach mal, was in euch hochkommt. Das ist so eine richtig krasse Übung, um einfach mal sein Inneres auch kennenzulernen. Wo ist das eigene Herz gerade unterwegs? Was sind da eigentlich gerade? Und da kommen ganz viele Gedanken, Verstand, Ego-Gedanken, kommen ganz viele Sachen hoch. Und dann die erstmal wahrnehmen und einfach ziehen lassen. Das machst du dann 5 Minuten. Und irgendwann aber kommen Dinge hoch, die sind ganz tief in dir drin. Und ich weiß, dass viele Menschen das nicht machen können, diese Übungen, weil da kommen natürlich ganz viele Verletzungen hoch. Deswegen macht es auch Sinn, diese Dinge auch erstmal mit einem Therapeuten zum Beispiel zu machen. Aber es kann eine wunderbare Übung sein, um sein eigenes Herz richtig kennenzulernen. Samuel kommt wieder. So. Moin. Ich sag dir jetzt nicht, was ich gelabert habe, das musst du ja den Podcast anhören.
Ach, komm ey. Nein. Also, das ist ja unfassbar, Lukas, dass du sowas machst. Ich würde sagen, diesen Zustand habe ich noch nie bewusst eingenommen. Mhm. Und das macht mich gerade ein bisschen sprachlos.
Okay.
Sprachlos. Ja, sprachlos klingt so negativ. Nee, ich finde es krass. Ist sehr interessant. Weiß ich, es im Dunkeln wohin zu setzen und stille zu sein, okay, kriegen wir hin. Mhm. sich Oropax reinzumachen, ist dann schon so, okay?
Okay, pass auf, ich steigere das noch, ja?
Oh, Oropax, come on.
Du liegst im Bett und machst genau das, Oropax rein, dunkel um dich herum und dann stellst du dir paar Sachen vor, zum Beispiel, dass sich Raum und Zeit auflösen. Mhm. Du stellst dir vor, dass der Raum, in dem du bist, nicht existent ist, sondern du liegst einfach nur, du nimmst einfach nur wahr, dass du da liegst und das ist auch einfach schön, so, du liegst da, aber stellst dir auch gar nicht vor, dass es ein Bett ist, so, sondern du nimmst einfach wahr, dass das, was du jetzt bist, weder in Raum und Zeit ist, existiert.
Das ist so wie die Reinform von Sein.
Ja, genau, du stellst dir einfach vor, du bist reines Sein, du bist reines Bewusstsein, du bist reines Sein. Und tatsächlich, Samuel, es ist nicht schlimm, das zu machen, so, es ist aber auch einfach eine andere Art, ein Leben kennenzulernen, einen Bewusstseinszustand zu erleben.
Ich stell mir das auch so ein bisschen vor wie eine Möglichkeit, Dinge auch aufzulösen oder abzuarbeiten, es wird ja davon ausgegangen, dass wenn wir träumen, wir noch Dinge verarbeiten, die am Tag passiert sind. Mhm. So, das ist zumindest mein Stand. Aber das passiert ja nicht bewusst, sondern unterbewusst. Und das, was du machst, oder so wie du das beschrieben hast, stelle ich mir vor, dass du dadurch etwas zum Teil verarbeiten kannst oder irgendwann auch dann nichts mehr ist. Kommen dir dann auch neue Gedanken oder denkst du gar nicht?
Es ist einfach ein Gefühl von Frieden. Es ist einfach ein Gefühl von, ich bin einfach da und das ist so schön und um mehr geht es gar nicht. Also einfach nur, ich bin da und das ist so schön, ich bin einfach hier, ich lebe. Und auch genau, sich bewusst zu machen in dem Moment auch, ich lebe, nicht ich bin das Leben, ja auch, aber ich will mich ja nicht mit Gott gleichsetzen, auf gar keinen Fall, aber kann sagen, Leben pulsiert durch mich, ich lebe, ich bin lebendig. Sich das mal bewusst zu machen, dass man das Leben ist, krass, ist ne? Dass man eben nicht Lebenssituation ist. Das darf man nicht, du diese Erfahrung machst, du bist nicht deine Lebenssituation, sondern du bist Leben. Du lebst. Und das ist mega, also diese Erfahrung mal zu machen.
Ja, und auch zu dem Thema, was ich eingeführt habe, Nähe und Distanz. Ich glaube, du bist halt dann auch ganz, ganz, ganz nah an dir dran.
Und vielleicht auch an der Quelle Gottes. Also wenn Gott auch in der Stille spricht oder in der Stille da ist. Ich glaube, das ist tatsächlich so, man ist da sehr nah auch an etwas dran, wovon ich sagen würde, das ist die Quelle des Lebens.
Spannend. Und das ist wahrscheinlich, auch eine Erfahrung, die sehr intensiv ist, oder? Wo du sagst,
Also ja, ich habe am Anfang, als ich das versucht habe zu machen, das ging nicht. Ich musste mich da rantasten. Also es ging nicht von jetzt auf gleich, ja. Aber ich musste mich da rantasten. Und je öfter ich das gemacht habe, desto schöner wurde es, weil natürlich, was passiert, Samuel? Wenn dein Verstand ruhig wird und dein Inneres laut wird, kommen natürlich alle Verletzungen hoch, unter anderem, also tiefer liegende Dinge, vor denen du immer wegläufst in deinem Leben. Du läufst davor immer weg. Also plötzlich kommt dein Herz und sagt, ah, jetzt endlich kriege ich die Aufmerksamkeit, ja mega, ja pass auf Lukas, ich fange mal an, also, so. Und dann geht's los. Und viele Menschen brechen an der Stelle natürlich ab, weil es zu sehr wehtut. Ja. Aber ich habe mal einen Song geschrieben, da heißt es, weil hinter Schmerz die Freude steht. Und das habe ich selbst erlebt, dass wer durch Schmerzen durchgeht. Und deswegen kann ich auch nur empfehlen, immer auch Therapie zu machen. Weil wenn man anfängt, sein Herz zu öffnen, dann kommen da Dinge hoch, die die sind halt einfach Dunkelheit und gruselig und schlimm. Und man kann es vielleicht auch nicht alleine machen, je nachdem, was man für Dinge erlebt hat. So, und da hilft es tatsächlich, sich auch mal professionelle Hilfe zu nehmen, um die Dinge durchzusprechen und zu verarbeiten. Aber wenn das geschieht, dann ist der Weg frei, um genau in dein Herz dann auch hineinzugehen, um dann solche Dinge auch auszuhalten. Und dann sind die auch irgendwann verarbeitet. Und was dahinter liegt, ist die Freude des Seins, die Freude des Lebens selbst, die man durch so eine Erfahrung tatsächlich auch erleben kann.
Ja, ich glaube, also ich glaube, es ist herausfordernd für ganz viele, die es vielleicht jetzt auch hören. Für mich einschließlich, also für mich eingeschlossen, weil du dir ja auch, das kostet dich auch was. Einen Raum, Zeit, die Möglichkeiten sozusagen, alles andere wegzuschieben. Und es gibt auch die Definition zwischen dringend und wichtig, ne? Du hast so viele andere Dinge, die überhaupt nicht wichtig sind, die aber drängeln und dringend sind.
Genau.
Und das irgendwie zu kultivieren.
Es gibt so einen Spruch,
das nicht
wenn
so ist.
Du, es gibt so einen Spruch, wenn du keine Zeit hast zu meditieren, mach's doppelt so lang.
Ja.
Also es stimmt ja. Also wenn du keine Zeit hast zum Gebet, dann mach's doppelt so lang. Aber ich weiß, es ist schwer, es ist ein Spruch. Ich weiß, Leben tickt anders oft.
Und wieder hat es Lukas Linder geschafft, dass ich mit Nähe und Distanz doch was ganz anderes sagen wollte, aber wir es tatsächlich bei Nähe und Distanz rausgekommen sind, also finde ich jetzt, bei dem, wo wir jetzt rausgekommen sind, Nähe zu mir selbst oder Distanz auch zu mir selbst. Na, was, wie stehe ich quasi zu mir?
Ne? Aber lass uns doch dann noch drüber sprechen, was du in deinem Kopf hattest.
Nein, ich hatte es auf einer zwischenmenschlichen Ebene. Ne? Also ich finde, das ist ja auch wieder ein sehr neuer Gedanke, finde ich stark, dass du so Gedanken auch etablierst, die vielleicht nicht so Mainstream sind. Weiß nicht. Ne? Also, ich glaube, in dem Persönlichkeitstest ging es da jetzt erstmal nicht darum, wie nah bist du dir selbst oder wie distanziert bist du zu dir. Aber voll wichtig auch. Da ging es eher so darum, wie distanziert bist du auch zu anderen Menschen oder wie lässt du auch Nähe zu? Die Frage ist ja, das dachte ich gerade bei dem, was du gesagt hast, ist vielleicht dessen, was ich sagen wollte, auch die Folge aus dem, wie es gerade in uns aussieht. Vielleicht. Also, ne, bist du mit dir innerlich ganz nah bei dir selbst, dann kannst du auch Nähe zu anderen zulassen. Und bist du innerlich distanziert von dir und kriegst irgendwie, dann kannst du vielleicht keine Nähe zulassen und bist distanziert auch zu anderen. Theorie, ne, habe ich mir jetzt gerade so gedacht, könnte sein. Also, wenn ich jetzt so auf mein Leben gucke, finde ich da auch Parallelen, dass ich merke, okay, wenn ich gerade in einer sehr innerlich aufgewühlten Phase bin oder so und so merke, dann habe ich jetzt auch nicht so viel Nerv, nah an anderen Leuten dran zu sein. Allein schon, mich mit denen zu beschäftigen, wie es ihnen gerade geht oder auch körperliche Nähe zuzulassen, auf verschiedenen Ebenen. Ne? Aber wenn ich gerade so in mir ruhe, bei mir bin, dann merke ich auch, dass es leichter für mich ist, quasi auf andere zuzugehen.
Das kann ich 1:1 unterschreiben. Das Ding ist halt...
Richtig.
Das ist bei mir halt auch so. Das Ding ist nur, durch diese Meditationsübungen und Gebet und so, merke ich schon, dass ich sehr sensibel mit meinem Inneren bin. Also ich bin eigentlich, ich habe eine permanente Verbindung zu mir selbst, zu meinem Inneren. Und ich wache morgens auf und weiß sofort, alles klar, okay. Weiß ich sofort. Und dann ist es tatsächlich so, dass ich auch eher dann für andere gut da sein kann, wenn es in mir ruhig ist. Aber ich weiß halt auch, ich kann genau in mir fühlen, wenn es eben in mir nicht ruhig ist.
Das ist jetzt aber spannend. Also Thema Lebenstauglichkeit oder Alltagstauglichkeit. Ich stehe jetzt morgens auf, so gegen 7 Uhr 15, was für jemanden mit meinem Beruf, finde ich, noch
untypischer ist.
Relativ zeitig ist, genau. Es ist jetzt für Leute, die normal arbeiten, ist es schon spät, aber genau. Genau, so stehe ich auf und dann habe ich eine Tochter und wir machen so Frühstücks oder morgens jetzt die Routine und so. Und ich mir jetzt denke, ich überspitze es jetzt natürlich, ne? Ich denke, oh nee, also heute früh, ich fühle mich heute gar nicht nach irgendwas. Vielleicht habe ich das auch falsch vorgenommen, wie du es gerade gesagt hast, aber so, nee, heute ist nicht mein Tag. Nee, heute bleibt die Kleine zu Hause. Das geht ja dann auch nicht. Also nee, man muss
das
es ja
so meinte ich das aber auch nicht.
Ja, wie hast du es gemeint?
Naja, es ist einfach, du musst natürlich deinen Alltag machen, nur du nimmst halt dein Inneres dabei wahr. Aber der Alltag muss Alltag sein. Natürlich muss die Kleine in den Kindergarten, die muss natürlich frühstücken und so. Die braucht natürlich Mittagessen. Aber währenddessen du das alles machst, hast du eine Verbindung zu deinem Inneren und weißt ganz genau, ja, wie es dir eigentlich geht. Und jetzt kommt die spannende Frage.
Ja.
Gehst du dem nach und lebst das auch im Außen, wie es dir im Inneren geht, dann haben vielleicht auch andere um dich herum eine Scheißzeit. Weil wenn du innerlich aufgewühlt bist dann, und das nach außen trägst, ist blöd. Also ist die spannende Frage, wie, das ist meine Challenge in meinem Leben, wie schaffe ich es, eine gute Konstante auch hinzubekommen, morgens wahrzunehmen, wie es mir geht, auch wenn da ein großer Sturm in mir ist, dass ich trotzdem solide den Alltag auch führen kann.
Oh, das ist voll wichtiger Punkt, weil, ja, genau. Sprich gerne weiter.
Und jetzt kommt mein Kritikpunkt, die Wirtschaft oder die Gesellschaft heutzutage, die hat das Konstrukt gebaut, Mensch, funktioniere, Punkt. Egal, wie es in dir drin aussieht, funktioniere, Punkt. Was die daraus gemacht haben ist, schau dein Inneres erst gar nicht an, nimm eine Tablette morgens, meinetwegen eine Ibu und dann kommst du zur Arbeit und das ziehst du durch. Kein Wunder, dass wir so viel Depression und Erschöpfungsdepression und Panikattacken und weiß ich nicht was haben, weil die Menschen verlernt haben, auf ihr Inneres zu achten und zu hören. Es wurde ihnen auch schlicht ergreifend vorgelebt, vielleicht sogar verboten. Hör einfach auf, mach es nicht. Die Wahrheit aber ist, du lebst aus dem Inneren heraus zu leben, wenn das Innere gesund ist, also im Sinne von, da ist wirklich mal aufgeräumt und so, ist und dann das im Einklang mit dem Außen zu bringen, ist eine friedvollere, eine bessere Art und Weise, Mensch sein zu leben, als zu sagen, oh, scheiß drauf, ich höre nicht auf mein Inneres, ich bin nur am Funktionieren im Außen.
Aber das ist ja genau das in der Mitte, was du sagst. Es ist weder das, ich lebe nur im Außen und ich bin nur am Funktionieren, oder auch nicht das, ich lebe nur im Innen und heute fühle ich mich nicht so, deswegen lass mich alle in Ruhe. Sondern diese Stärke zu entwickeln, das ist eine Stärke. So, das ist eine Resilienz, von der wir irgendwie sprechen, oft. Zu sagen, innerlich geht es mir heute richtig kacke, aber ich lasse es meine Außenwelt nicht spüren. Ich habe die innerliche Stärke, das auszuhalten. Ja, und dann nicht in Ausweich zu gehen, die Ibu zu nehmen, vier Bier abends reinzuhauen, 7 Kaffees am Tag zu trinken und sagen, ja, was muss, das muss, ne?
So. Genau. Ja, ich würde sagen, ist nicht mal, also meine Umwelt ist nicht mal spüren zu lassen. Ich würde sagen, es adäquat kommunizieren. Also es gibt ja auch Leute, die wissen, die spüren in sich, dass irgendwas schief läuft, sagen nichts, aber du siehst denen an, dass da nichts in Ordnung ist, weil sie totschweigend da still sitzen und du denkst dir so, was ist das los? Und meine Challenge ist, das ist wirklich meine Challenge, Samuel, das zu kommunizieren, dass ich meiner Frau eben morgens sage, pass auf, irgendwie ich fühle so und so gerade in mir und dann nehmen wir das beide wahr und machen trotzdem unseren Alltag und haben uns lieb. Aber was ich oft vergesse ist, ich nehme wahr, wie es in mir aussieht, aber ich kommuniziere das nicht nach außen und das ist kein schöner Alltag dann.
Ich muss mich gerade erinnern an eine Sache, das ist ewig lang her, ich will auch gar nicht den Kontext erstmal sagen. Ich war in einem Gruppenmeeting, ich sage es auch nicht wo, was, wie auch immer, das ist ewig her und habe dann am Anfang des Gesprächs gesagt, mir geht's heute nicht so gut und es sind ein paar Sachen nicht gut geklärt. Es kann sein, dass ich heute ausraste. Und am Ende bin ich tatsächlich volle Wut ausgerastet. Und dachte ich so, okay, ja, das war zumindest schon mal mit Ansage. Ist schon mal gut.
Okay.
Ja, aber vielleicht, also da dachte ich gerade dran, das habe ich ja lange nicht mehr gesagt, dass ich Menschen gesagt habe, wie es mir geht. In einem Gespräch, gerade im Business. Ja, also gerade Thema Veranstaltungsbusiness. Es interessiert, es interessiert ja auch keinen. Richtig. Es geht ja erstmal um die das Ding, was du da machst. Und das ist vielleicht dann einfach auch so, ne? Wenn du in dem Bereich was machst, dann musst du halt damit klarkommen. Vielleicht. Dann zu sagen, okay, vielleicht auf der Bühne schon, die hat Regeln, aber jetzt vielleicht im Miteinander, hinter der Bühne, neben, wie auch immer. Guck mal, ich weiß nicht, wie viel du davon teilen willst, aber als wir gemeinsam ein Konzert gespielt haben in der Nähe von Ziegen.
Burbach.
Genau. Heimhof Theater Burbach. Ne?
Ja, genau.
Das war mega schön. Fand ich, du kannst gerne mehr sagen oder weniger, aber dass wir sehr nah beieinander waren im Backstage vorher.
Ja.
Und jeder das auch geteilt hat, wie es ihm gerade ging.
Ja. Ist das üblich? Hättest du das auch gemacht, wenn ich nicht da gewesen wäre? So mal vielleicht mit einem Freund oder so drüber gesprochen, wie es dir geht vor dem Konzert oder so?
Also ich glaube, das findet dann meistens schon auf der Fahrt dahin statt. Also ich glaube, sobald man dann an der Venue eintrifft, ist dann oft so, Ding, 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 Ding.
Ja, das stimmt. Ne? Ja, das stimmt. Also ich habe da, kann ich ja sagen, ich habe im Backstage mit Oropax und Sonnenbrille da gesessen. Und habe mir mein Käsebrötchen gegessen. Und habe einfach gedacht, boah, ich will einfach jetzt meine Ruhe haben und Stille und soll einfach jetzt losgehen, weil es ist auch so eine Stunde vorm Konzert, kannst du mit mir nichts mehr anfangen. Dann sitze ich wirklich da und warte, bis es losgeht und will auch einfach niemanden sehen und hören. Ja. Im Backstage ist es halt einfach schwierig, weil wenn du keinen großen Backstage-Raum hast, wo jeder seine eigene Privatsphäre hat, dann sind natürlich auch 2, 3, 5 andere Leute, die da immer rein und rauslaufen. Aber genau das stört mich. Deswegen wäre meine Bedingung tatsächlich, wenn ich in Zukunft mal auftreten würde, wäre immer in meine Bedingung, sorgt dafür, dass, und jetzt, das klingt jetzt wie ein Künstlerallüren-Kram, ist es nicht, es ist ein inneres Ding, dass ich einen Raum brauche, nur für mich, den ich sogar abschließen kann eventuell, wo niemand sonst rein kann.
Ja.
Weil dann sage ich sie, wie es ist, ich verkrümel mich eine Stunde vor Auftritt genau in diesem Raum,
ja,
und komme erst raus, wenn es losgeht.
Für mich ist es sogar unfassbar wichtig, also ich habe auch keinen eigenen Raum, wir sind als Band alle, aber für mich ist es wichtig, die letzten fünf bis, bei mir geht es jetzt nicht eine Stunde vorher los, ja, aber
oder
so
halbe.
Fünf, ne? Bis zehn Minuten vorher bei mir, ne? Zu sagen, ich muss es allein sein, weil ich brauche den Fokus. Ich habe dann auch keine Lust mehr, über andere Dinge zu reden, nee, oder zu denken, genau, oder irgendwas, sondern ich bin dann in diesem Mode, den es braucht, um halt, keine Ahnung, eine Stunde, anderthalb Stunde, zwei Stunden auf der Bühne gut das Ding, genau, durchzuziehen. Mhm. Naja, okay. wie beenden wir das heute?
Ja, ich also, hatte, kann ich dir sagen, ich hatte sofort, als du angefangen hast, wir reden heute über Nähe und Distanz, kam mir eine Songzeile in den Kopf, die wir sogar zusammengeschrieben haben. Ein Song, für den Augenblick heißt der Song.
Ja.
Ist auf deiner EP drauf. Den haben wir beide zusammengeschrieben. Und da gibt es eine Zeile, da heißt es, ich brauche Nähe auf Distanz. So, und jetzt Samuel, darfst du mal sagen, was meinst du mit der Zeile? Nein, ich kann mich erinnern, dass die Zeile, geil, von mir kam.
Ja, natürlich.
Und du hattest mir eine WhatsApp sogar noch geschickt, dass du sagst, nee, hey Lukas, ich habe auch meiner Frau drüber gesprochen. Irgendwie, was meinst du mit der Zeile? Nee, auf Distanz, ich kann mit nichts anfangen. Und dann habe ich dir das erklärt, wie ich das meine. Und die ist jetzt trotzdem im Song gelandet, aber ja, da haben wir die Zeile Nähe auf Distanz.
Und sie ist Nähe ja die Hook. Auf Distanz. Die ist ja die Hook.
Gestimmt, ja.
Und ich fand die so stark, weil das erstmal was ist. Und da denke ich ja heute manchmal noch drüber nach. Was heißt das jetzt? Nähe auf Distanz, ne? Nähe auf Distanz. Sich innerlich verbunden bleiben, obwohl man auseinander geht.
Das also, ist das, was es aussagt, genau.
So, und
innerlich verbunden bleiben. Ich habe gerade Tee getrunken, sorry.
Innerlich verbunden bleiben, obwohl man so auseinander geht. Weil es im Außen irgendwie nicht passt. Ja, genau. Nähe und Distanz, Außen und Innen. Stark, oder Innen und Außen. Damit, mit dieser Zeile, hört euch gerne den Song mal an.
Ja,
von, für den Augenblick. Von Lukas Lender mitgeschrieben. Oder zusammengeschrieben. Und damit, jo, schließen,
danke,
wir
Samuel, ne?
die heutige Folge und sehen uns nächste Woche wieder. Das war stark. Jawohl. Lukas, bis bald.
Bis bald. Tschüss.
Ciao.
Leben zwei Welten, keiner wirklich kann.
Wenn du bis hierhin gehört hast, danken wir dir sehr für dein Interesse an unserem Podcast. Bitte abonniere ihn für weitere Folgen und gib uns auch gerne eine Bewertung. Wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst, dann hilft uns das natürlich sehr. Vielen Dank dafür und bis zur nächsten Folge.